Meine lieben Freunde, bevor wir jetzt gleich in die neue Pod ohne Carsten-Folge reingehen, möchte ich euch kurz unseren Podcast-Partner Zencaster vorstellen. Das ist die Plattform, mit der wir seit Anbeginn unseres Podcasts eigentlich Podcasts aufnehmen. Wir haben da ein Zuhause gefunden und sind seitdem auch nicht weggegangen, weil es auch gar keinen Grund gibt. Zencaster bietet super viele Möglichkeiten, vernünftig und ohne Sorgen den Podcast aufzunehmen. Man hat unterschiedliche Tonspuren, die man dann hinterher in der Postproduktion lauter leiser machen kann. Man hat 4K-Audioqualität und was eines der besten Sachen ist, selbst wenn die Verbindung mal schlecht ist oder es irgendwelche Hiccups gibt in eurer Aufnahme, wird immer ein Backup aufgenommen, dass ihr die Tonspur runterladen könnt, neu aufnehmen könnt und das alles dann zusammenfügen könnt. Es geht nichts verloren bei der Aufnahme. Und deswegen, falls ihr auch denkt, es wird mal dringend Zeit, auch einen Podcast aufzunehmen, ihr wollt gerne in die Podcast-Welt mit einsteigen, kann ich euch hier nur Zencaster empfehlen. Und als kleines Geschmäckle, um mit Zencaster anzufangen, bieten wir euch mit unserem persönlichen Offercode POC, also POC, alles groß geschrieben, gibt es 30% auf den ersten Monat von jeglichem Zencaster-Plan. Also, falls ihr Interesse habt, falls ihr Bock habt, selber in Podcasts einzusteigen, dann nutzt unseren Couponcode POC für 30% auf jeden monatlichen, jährlichen Plan im ersten Monat und dann seid ihr gesettelt, um selber in das Leben der Podcaster einzusteigen. Es macht Spaß, es ist eine große Freude und Zencaster ist auf jeden Fall die richtige Plattform, um das zu machen. Und natürlich könnt ihr auch einfach den Link in unseren Shownotes benutzen, um direkt zu Zencaster zu gelangen und die 30% Rabatt auf euren ersten Monat direkt nutzen zu können. Und jetzt ganz viel Spaß mit dieser Folge von Pod ohne Carsten.
So, auch wir haben erfolgreich die Zeit umgestellt. Ich hoffe, ihr auch. Das ist einer der großen Punkte, über die ich heute reden will, weil mich das maximal abfuckt, die Zeit umzustellen und sowas alles. Ganz herzliches Willkommen auch an Jesus an der Runde. Er ist ja endlich wieder da. Er ist seit Ostern, haben wir ihn wieder. Danke dafür also. Shoutout an der Stelle an RTL. Auch da wieder eine Top-Passionsgeschichte, die sie rausgeknüppelt haben. Also da muss man sagen, Hut ab. Ja, und ansonsten weiß ich auch nichts Neues.
Super, das ist doch ein toller Einstieg. Herzlich willkommen, meine lieben Damen und Herren, zur Folge 126 von Pod ohne Carsten. Und was soll man sagen, es ist die Zeit des Jahres. Wir sind jetzt zwar eine Woche zu spät, aber wir kommen jetzt erstmal aufnehmen. Es ist natürlich die große Osterfolge. Klar.
So nämlich.
Klar. Also ich meine, für alle diejenigen, die sich jedes Mal einen Ast abfreuen, wenn Jesus hier vermehrt Thema ist, die dürfen sich freuen. Die dürfen auch heute wieder reinschauen und reinhören. Und wir können euch sagen, auch heute ist er präsent, weil schließlich ist, wie der Tobi das hier richtig schön angekündigt hat im Opening. Er ist zurück, er ist wieder da, er ist weit wieder unter uns, beziehungsweise wacht über uns, wie man sagt. Und ich durfte wieder Ostern erleben, schön in der Kirche, das war toll. Und da möchte ich natürlich auch heute gerne ausgiebigst reinsteigen. Ansonsten habe ich noch ein, zwei andere Sachen auf jeden Fall auch auf dem Zettel. Und ja,
womit man auf jeden Fall, was man auf jeden Fall ja mal der katholischen Kirche zugute halten muss, weil wir haben da ja schon öfters drüber gesprochen, auch über die vermeintlichen Kleinigkeiten, die da wohl passiert sein könnten. Ja. Das ist ja alles Theorie, das wissen wir ja alles nichts. Was wir wissen ist, dass wir ja beide große Jesus-Fans auch sind. Und wie was man zumindest mal der katholischen Kirche zugute lassen muss, also Kirchen von innen sehen schon geil aus. Das muss man einfach mal kategorisch einfach mal so sagen. Und ich finde, das hat auch was extrem Beruhigendes. Also ich glaube, da habe ich letztens nämlich drüber nachgedacht, es gibt ja auch das Prinzip der Kur, dass Leute so in Kur fahren, um sich mal zu erholen, überwiegend, wenn du ja irgendwie von einer schlimmen Krankheit kommst oder wenn du viel Stress hattest oder. Dann fährt man so 6 Wochen auf Kur, meistens irgendwo auf irgendwelche Off-Inseln, wo eh nichts los ist, dass man sich gut erholen kann. Ja. Ich finde aber so Kirchengebäude haben schon auch wirklich was. Und jetzt auf meinem Urlaub war ich wirklich in jeder Stadt, wo ich war, war ich auch in den jeweiligen Kirchen drin. Also ich habe ja einen Zwischenstopp zum Beispiel in Münster gemacht und ich war in beiden Kirchen in Münster, war da drin, habe da eine Kerze angezündet. Ist übrigens auch, kleiner Lifehack, guter Punkt, um all sein Kupfergeld loszuwerden. wenn man die anderweitig loswerden will, man muss ja oder darf ja immer, man wird aufgefordert quasi, wenn du so eine Kerze da anzünden willst, sollst du irgendwie so 50 Cent oder so
bisschen, sein. Ja.
Aber es kontrolliert ja keiner, was du da für einen Bums reinschmeißt. Und ich hatte sehr viel Kupfergeld, so sehr viele 1-Cent-Stücke. Und die habe ich dann jetzt auf die Kirchen aufgeteilt und dann immer da reingeschmissen. Und dann Kerzen angemacht. Und man muss schon sagen, also die Gebäude an sich, die können schon was.
Ja, ich meine, ich muss ja auch sagen, ich habe ja, wie gesagt, selber nicht viel mit am Hut mit der Kirche, ist ja vielleicht schon mal aufgefallen, aber trotzdem ist ja auch diese Affinität zu dem Dom, den habe ich ja auch. Also jedes Mal, wenn du, ich meine, dann musst du vielleicht auch nochmal dazu sagen, dass der Kölner Dom jetzt im Vergleich zu seiner Otto-Normalkirche vielleicht auch nochmal ein bisschen imposanter ist und nochmal ein bisschen älter und nochmal ein bisschen größer, als jetzt halt irgendeine andere Kirche, die in irgendeinem Dorf steht. Aber trotzdem ist es immer was Schönes, wenn man in Köln reinfällt, man sieht als erstes den Dom. Und es ist dann trotzdem irgendwie interessant, oder ich bin gerne am Dom.
Ja, und vor allem
auch gerne schon im Dom, aber mit der Religion drumherum haben wir gar nichts zu tun. Aber trotzdem denke ich mir jedes Mal, es ist schön. Der Dom ist ein tolles Gebäude.
Ja, ja. Ist es auch. Und der Dom hat auch durchaus seine absolute Daseinsberechtigung. Ich finde es aber trotzdem schön, auch dass man einfach, egal wo man sonst anders ist, in anderen Städten, die auch einen sogenannten Dom haben, immer diesen Dead-Joke sagen kann. Ja, also, dass sie das Dom nennen, das wäre bei uns, wird das nicht vorkommen. So, und alleine dafür, finde ich, ist es schon gut, auch den Kölner Dom in der jeweiligen Stadt oder in der Nähe zu haben.
Ja, absolut. Ich finde ja, ich war jetzt an Ostern, waren wir in der Heimat von meiner Freundin in der Kirche. Und die, da muss ich sagen, das fand ich auch ganz cool. Die sah halt nicht so aus wie eine typische Kirche. Nicht einfach ein Glockenturm oben drauf und irgendwie, ja, so sieht ja immer gefühlt immer gleich aus. Also die haben andere Verzierungen, aber so, sonst ist der Aufbau ein bisschen ähnlich. Die war ja so ein bisschen rundlich. Die hatte auch eher so ein rund, schräges Dach, würde ich mal sagen. Und auch drinnen war das so von beiden Seiten, wo ging es so quasi so abgerundet in die Mitte und hat sich dann in der Mitte getroffen. Da waren dann auch so Balken dran und so weiter. Das war ziemlich cool, weil ich diese Art von Design eigentlich auch noch in Kirchen nicht so gesehen habe. Es war nicht so typisch Kirche, so, sondern auch nicht von der Höhe her. Die war jetzt halt auch nicht 1000 Meter hoch. Ist ja sonst immer so, dass dieses Dach ist irgendwie immer auf 80 Meter gebaut. Sondern, aber das war was Besonderes auf jeden Fall. Und aber da möchte ich direkt einsteigen, gerne, wenn das okay ist für dich, über diesen Ostergottesdienst, den ich ja wieder erleben durfte jetzt. So, und ich hatte ja schon, das war jetzt der zweite katholische Gottesdienst, den ich erleben durfte. Ja. Der erste war ja damals noch mit meiner Ex-Freundin zusammen. Shoutout an Selina. Da waren wir schon in der Kirche. Das war nochmal ein bisschen krasser, muss man natürlich dazu sagen. Nochmal ein bisschen traditioneller vielleicht auch. Und ich habe da auch den ganzen Bums ja mitgemacht. Damals war ich ja Karfreitag im Gottesdienst, Samstag, Sonntag, also alles drumherum. Und da habe ich noch mehr Schwierigkeiten mit dem ganzen Ablauf und so weiter gehabt, weil es einfach noch traditioneller war. Und jetzt, was ganz cool war erstmal an diesem Gottesdienst, war, der war nicht von einem Pfarrer geleitet, sondern das war quasi so ein Zusammenschluss, weil es gibt zu wenig Pfarrer. sag mal, wie das ist. Es gibt auch die Kirche, hat den Arbeitskräftemangel, auch da ist der ein Thema. Gut, und es muss halt, gerade an Ostern ist das Problem, aber, weil da war jede Kirche halt was feiern, deswegen.
Pass auf, jetzt ein typischer Kabarett oder die Anstalt-Gag, sind sie aber auch selber schuld, sie machen nämlich ihre Jugendarbeit sehr, sehr schlecht, die katholische Kirche. Das an der Stelle, jetzt darfst du weitermachen.
Das stimmt absolut, auf jeden Fall, genau deswegen, weil war kein Pfarrer verfügbar, war das so ein bisschen so ein Zusammenschluss von den Leuten, die halt irgendwie da in der Gemeinde sind und so weiter und so fort. Und irgendeiner hat das dann halt so ein bisschen angeleitet. Und dann gab es draußen das Osterfeuer. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen aus Brandschutzgründen und du brauchst halt sonst immer so einen Brandschutzbeauftragten. Dann gab es kein richtiges Osterfeuer. Es war letztendlich ein Lagerfeuer. Sagen wir, da war wirklich ein Lagerfeuer, der hätte schön grillen können dran und so weiter. Das war das Osterfeuer. Naja, wir standen da erstmal, haben dann auf den Menschen gewartet, der das durchführen sollte. Und der ist dann hingegangen, hat so ein bisschen erstmal erzählt, das war irgendwie ganz nett, so, ja, wir machen das jetzt hier so, das und so, das ist so der grobe Ablauf. Und dann hat er natürlich angefangen, seine Texte vorzulesen und ähnliches. Und dann gab es die Osterkerze. Die wird ja angemacht, die Osterkerze am Osterfeuer, und dann wird der ganze Bums in die Kirche getragen und alle dackern hinterher. So, und dann nimmt er diese Osterkerze hoch und also macht die erst irgendwie sehr, also ich darf sagen, sehr auffällig. Also das gab es von anderen Typen. Er hatte die Osterkerze, hatte er quasi bei sich und der andere wollte die anzünden. Anstatt hat er ja irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas nimmt, was vernünftig brennt, hat er halt so einen Ast, mehr oder weniger, wo so ein bisschen, dann halt so vorne so ein bisschen spitz, hat er das vielleicht doch noch angeschnitzt und das wollte er halt zum Anzünden benutzen. Problem ist, jeder, der einen Ast kennt, wenn du den ins Feuer hältst, das dauert einen Moment, bis der brennt. Ist nicht wie bei einem Streichholz anmachen oder Feuerzeug, sondern das muss erstmal, und es ist halt doch noch ein recht dickes Stück Holz. Das heißt, der steht da, hält dieses Ding ins Feuer, der Typ daneben mit der Kerze und alle so drumherum warten. So, dann
ja, aber gut, das gehört zur Liturgie dazu. Das muss so sein.
Und wir warten und der kriegt dieses, hebt das hoch, nee, ist doch nicht an. Und irgendwann sag ich zu Miri, also irgendwie, dass die Anzündegerät wurde suboptimal gewählt hier an dieser Stelle. kurz dazu sagen. Aber gut,
ich finde es übrigens auch klasse an der Stelle, dass du das Ding als Anzündegerät betitelst und nicht einfach nur sagst, es ist ein ungünstiger Ast.
Ast ist schlecht gewählt. So, dann nimmt er dieses Ding, irgendwann hat es dann geklappt, das war so eine minimale Flamme, die er gerade noch so viel mit dem Wind geschützt hat, und macht er diese Kerze an, und dann fängt er an zu reden und sagt, und das ewige Licht wird brennen über uns, und ich sagte, es war so kurz davor, dass die Flamme ausgeht, wegen dem Wind. Also es war wirklich so ein, und er hat so gerade noch diese Flamme gerettet, da dachte ich, es wäre auch wirklich witzig gewesen, wenn er vorher sagt, das ewige Licht, bumm. Und dann geht das Ding aus. Und das war wirklich, natürlich, ne, ist es natürlich symbolisch gemeint, aber es wäre schon lustig, wenn er gerade diese Kerze hochhält, dass das ewige Licht für uns alle und das Erste, was die Kerze macht, ist ausgehen. Hätte ich lustig gefunden, ist leider nicht passiert, aber es war hauchzeit, der Wind war eher mehr auf meiner Seite, aber hat leider knapp daneben geschossen.
Kam denn auch noch meine absolute Lieblingssituation, die leider nur an Ostern praktiziert wird, und ich sag ganz ehrlich, katholische Kirche, gut zuhören, so würdet ihr mich öfters, nicht oft, aber öfters in die Kirche kriegen. Es gibt für mich an Ostern auch diese Tradition, und da musst du gleich sagen, ob das so ist oder nicht. Die zünden dann ja diese Osterkerze an, also das ewige Licht, und dann läuft meistens, in eurem Fall jetzt wahrscheinlich dann dieser Pfarrerverbund, aber meistens läuft dann der diensthabende Pfarrer mit der Kerze in die Kirche, hält die so hoch, und entweder sitzen alle da schon oder die laufen halt mit rein und es ist stockdunkel in der Kirche, und dann ruft er Lumen Christi. Das Lateinische bedeutet Licht Christi. Ja. Und das hat was. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das hat schon ein bisschen was, und ich rufe das so gerne. Und damit wird man mich auch an so einem normalen Donnerstag oder an so einem normalen Sonntag, ich sag mal, ja, wenn ich wüsste, die machen das hier, würde ich vielleicht dreimal im Jahr zur Kirche gehen, um mir das mal anzugucken. So. Super. Also so, ich würde es jetzt auch nicht öfters machen, aber deswegen schon. Wurde das bei euch auch so gemacht?
Naja, also ich glaube, diesmal war es halt so, dadurch, dass es war so ein bisschen abgewandelt, nicht so ein typischer Gottesdienst. Also es war schon so, dass sie reingegangen sind. Also man ist hinterher gedackelt, die Kerze ist zuerst rein, beziehungsweise eigentlich stand er dann nur da in der Mitte und alle sind drumherum gelaufen. Also er ist noch nicht zum Altar gelaufen, sondern er stand am Eingang und sah so ein bisschen aus, wie wenn du also an einem Bahnhof würdest du sagen, Entschuldigung, müssen Sie direkt am Eingang stehen. Ja. So ungefähr stand er direkt neben der Tür und alle so links und rechts vorbei an ihre Sitze. Jeder hat natürlich noch so eine kleine Kerze bekommen, ne, klar. Und dann geht man halt da schön in die Bänke und dann sind die da gesammelt, die ganzen Leute mit, da gab es noch Weihrauch und Gedönse, die ganzen, das waren halt ja Kinder, die halt irgendwie dieses andere Gedönse gemacht haben, sind hinterher gedackelt. Und dann ist er halt hingegangen und dann, die hatten halt nicht einen Organisten, es wurde keine Orgel gespielt an diesem, sondern es gab eine Band.
Aber einen mit einem Schlagzeug.
Es gab eine Band. Es gab einen Bassisten, der mit der Schlagzeug gespielt hat, und einen Gitarristen. Mhm. Und dann halt haben ein Mann und eine Frau, die haben so abwechselnd gesungen, manchmal zusammen, manchmal, also einzeln. Und die haben dann schon sowas gesungen. Also, aber dann erst dann alle, als alle saßen, dann hat er sein Gedönse gesagt, und dann wurden halt, das muss ich sagen, war auch ein ganz cooler Moment, weil es war halt wirklich so, die war stockduster, die Kirche, und dann sind die halt rumgegangen und haben von jedem, der so ein Licht hatte, das Licht angezündet. Und dann hat er halt nur dieses Licht gesehen. Und dann ging natürlich erst mit ersten Lesungen los, Gedönse, bla bla, Lesungen. Und dann immer mal wieder, es wurde auf so einem riesigen Leinwand, wurde der immer der Songtext projiziert. Man hatte keine Büchlein, sondern es gab eine Leinwand, da wurde es projiziert. Konnte man schön mitsingen, und die haben das halt in so einem poppigen Stil gemacht. Das hat mir ganz gut gefallen. Ansonsten all die Lieder, die man halt irgendwie auch so kennt. Und dann, genau, irgendwann, ne, die machen ihre ganzen Lesungen. Wie gesagt, mein Hauptproblem mit Ostern oder mit dem ganzen traditionellen katholischen Ostern ist natürlich,
sind die Hasen.
Die Hasen. So, die Hasen, diese Unmengen an Hasen in diesem.
Da möchte ich gleich gerne auch noch mit dir drüber sprechen. Was muss das denn eigentlich in der frühen Zeit für einen Streit zwischen. Also, einerseits frage ich mich ja, warum der Hase? Das ist mal Punkt 1.
Ja.
Denn Hase wissen ja viele nicht. die legen gar keine Eier, tatsächlich. Sondern die, und da fragt man sich dann ja, die zweite Sache ist, wo kommen die denn dann, der Erzählung nach, an ihre Eier heran? Also das muss ja ein Riesenstreit zwischen den ganzen Hennen und den Hasen sein. Also da gerne auch noch mal ran, aber das hat nichts mit der Kirche zu tun, sondern...
Genau. Da Thema Hasen können wir gleich noch mal reinsteigen, auf jeden Fall. Genau, dann haben die da mit ihre Poplieder gesungen. Also ich muss dazu sagen, es war halt relativ spät abends, ging erst um 21 Uhr der Gottesdienst los. Und ich habe nicht so gut gepennt die Nacht vorher, also ich war relativ müde. Und dann war es halt, wenn die Kirche so dunkel ist und diese Kerzen brennen, hat jetzt nicht geholfen. Und es war jetzt sowieso schon nicht so, als dass ich mir dachte, mein Gott, was ein geiles Event. Also damit haben sie mich sowieso schon nicht geholt. Das heißt, ich habe zwischenzeitlich ein bisschen gedöst, aber das ist zumindest nicht aufgefallen. Und dann ging ja irgendwann das ganze Licht an und die haben halt weiter da ihre ganzen Lesungen gehalten. Also was ich eigentlich sagen wollte, mein Hauptproblem ist ja eigentlich, dass immer in der Osternacht wird ja einmal die Schöpfungsgeschichte runtergeratet. Mhm. Wo ich mir erst mal denke, ja gut, von mir aus, damit kann ich mich noch anfreunden, wenn ihr das alle so denkt, wie auch immer. Und dann immer am Ende von so einer Lesung oder von so einem Bibeltext, der vorgelesen wird, sagen die alle Gnade dem Herrn oder er ist unser Herr, irgendwie sowas, ich weiß es nicht mehr. So, und dann kommt ja immer diese Story über das Ägypten-Ding, wo halt Moses mehrgeteilt, alle Ägypter, wamm, tot, Massenmord, tot. Und danach sagen halt auch immer alle, Gnade dem Herrn, Segen dem Herrn, Amen, danke. So,
ja.
Also alleinstehend schon mal, nun, gut, nächster Text ist dann halt so, er ist ja so gnädig, gibt denen ja eine Chance und dem, er ist ja unser Herr. Und dann alle wieder, ja, danke, Gnade dem Herrn, selig sei er. Und so, wo ich mir dann wirklich denke, also es ist ja das eine, dass das einfach in der Bibel steht, aber ich finde ja, das andere ist, dass du einfach diesen Text sagst und im nächsten Atemzug darüber redest, wie gnädig er ist. Und so 2 Minuten vorher hat er ganz Ägypten getötet.
Das war Moses.
Hat ja zu Moses geredet und hat Moses doch eingeredet. Die Ägypter, also ich habe den Text jetzt mal aufmerksam verfolgt. Die Ägypter wollten ja weglaufen. Die haben dann gesagt, das ist schlecht. Wir sind jetzt hier im Meer, aber ist kein Wasser vorhanden. Das ist links und rechts der Ebus am Stehen. Lass mal nicht weiter. Und dann wollten die zurück und dann hat Gott ja noch die ganzen Wagen kaputt gemacht. Hat ja noch die ganzen Karren und alles irgendwie Reifen ab und so weiter, damit die bloß nicht wegkommen. Und Moses hat sich ja noch gedacht, ja komm, dann lass die halt. Und dann dachte sich Gott, nee, komm. Die sind jetzt in der Scheiße jetzt drin und wamm. Wo ich mir ja auch denke, das ist halt so, der Russlandkrieg ist eine fürchterliche Sache, aber der einzelne russische Soldat kann ja nicht viel dafür. Weißt du, genauso wie der eine einzelne Soldat im Zweiten Weltkrieg kann auch nicht so viel dafür, weil wenn er es nicht tut, wird er zu Hause getötet. Also weißt du, das ist halt irgendwie so, und das ist halt dann, das finde ich schwierig, aber ich meine, das ist immer an Ostern mein Hauptproblem und ich vergesse das immer. Als ich halt gefragt wurde, ob ich damit mitkommen will, zum Gottesdienst kommen, ich gucke mir das mal an, das ist auch ein bisschen alternativer vielleicht, als es jetzt dann damals war und so ein bisschen anders aufgebaut und so. Aber das fand ich schon mal schwierig. Dann, da haben die ja alle ihre ganzen Lesungen gemacht und dann ist man natürlich immer wieder aufgestanden, um alles Mögliche zu bekennen, Glaubensbekenntnis, Vater Unser und ähnliches. Und dann war halt, hat er irgendwann gesagt, so, und jetzt werden wir alle nochmal euer Glaube wieder stärken, indem alle nochmal quasi wie neu getauft, so mit Wasser bespritzt werden. Es standen gerade alle, inklusive mir. Und dann geht plötzlich so ein Junge los und will irgendwas mit Wasser machen. Ich wusste nicht, was passiert. Ich hatte Panik und da habe ich erstmal hingesetzt. Alle stehen noch und ich setze mich erstmal hin, weil ich dachte, der kommt gleich zu mir persönlich und fragt dann, willst du? Und dann denke ich, nee, danke, ich will nicht. Machen sie rechts weiter. Ja. Er ist dann einfach nur rumgegangen, hat das Wasser durch die Gegend geschleudert, hat auch sau viel Spaß daran. Aber ich dachte, ich werde gleich hier persönlich irgendwie angesprochen, wo ich mir denke, ja, es ist ja okay, ich mache das aus Respektgründen, stelle ich mich hier auch hin und so weiter. Aber ich brauche jetzt hier keine Bekennung machen. Also bei aller Liebe ist in Ordnung, habe ich mich erstmal hingesetzt, weil ich einfach nicht wusste, das war zum Beispiel damals nicht, als ich da bei Selina beim Gottesdienst war. Da habe ich mich erstmal hingesetzt. Aber ich habe mich anscheinend, Miri war auf jeden Fall nicht so, als hätte ich mich zu, meinte nicht, ich hätte mich zu schlecht verhalten, sondern ich habe das verfolgt und ich habe keine Scheiße gebaut.
Nee, richtig. Das ist, so ist der Gottesdienst aufgebaut an Ostern, gut und gerne auch noch mal ein bisschen länger, auch einfach, damit es sich auch richtig lohnt. Aber jetzt, wo du das gerade alles so erzählt hast, würde ich gerne mit dir was überlegen. Und ich weiß gar nicht, ob wir das schon mal hier so oder so ähnlich überlegt haben. Aber ich muss die Story ein bisschen weiter ausholen, um dich mit ins Boot zu holen. Ich habe ja früher, so im Alter von 16, 17, 18, war ich ja auch immer mit auf so Firmenfahrten von der Kirche und so. Ja. Und habe das ja immer mitbetreut. Aber eigentlich eher, weil ich so diesen Klassenfahrt-Vibe haben wollte. Und das waren dann immer so 15- bis 16-jährige Jugendliche, die dann da mitgekommen sind und gesagt haben, sie möchten sich gerne firmen lassen. Und jetzt hast du ja auch einmal so diese ganze Litanei miterlebt und so und Liturgie. Und vielleicht können wir jetzt mal überlegen, Thema Nachwuchsproblem, das haben wir ja gerade schon angesprochen.
Ja.
Was denn in der jetzigen Zeit vielleicht eine Idee wäre für die Kirche, womit man auch die jungen Leute wieder zurückkriegt. Wir haben damals nämlich zum Beispiel, das fand ich ganz witzig, auf dieser Firmenfahrt durfte jeder von uns Teamern, durfte sich so aussuchen, was wir machen wollen. Und dann habe ich gesagt, pass auf, jeder soll sich in der Bibel eine Szene raussuchen und soll die in die Jetztzeit quasi umschreiben oder wie so eine Art Bildschlagzeile und so eine Subline und dann so einen Artikel dazu schreiben. Und der geilste war wirklich, hör mal, wer da hämmert. Jesus wird ans Kreuz genagelt. Also solche Sachen, ne? Weißt du, dass man dem Ganzen mal so ein bisschen mit Spaß begegnet. Oder dann hatten wir eine Theatergruppe, die dann auch sich eine Geschichte quasi rausgepickt hat und die aber in die heutige Sprachwelt quasi übertragen hat. Und hättest du noch irgendwelche anderen Ideen? Weil wenn du dich so umguckst, wirst du wahrscheinlich mit Miri und vielleicht auch noch ein paar anderen Leuten durchaus den Altersdurchschnitt da sehr deutlich nach unten gesenkt haben. Also es ist wahrscheinlich jetzt nicht so, oder maximal noch Familien mit Kindern, die mit mussten, so 12, 13, 10 und abwärts Kinder. Aber so, hättest du noch irgendeine andere Idee oder anders formuliert, was müsste die Kirche dir bieten, dass du jetzt auch öfters mal sagst, du würdest einfach hingehen, weil das wäre so ein Feature, da hättest du Bock drauf?
Also erstmal muss ich sagen, es gibt ja schon so ein paar Leute, also es ist halt mehr evangelisch vermehrt in meinem Freundeskreis, aber ich habe ja auch eine Freundin, die ist ausgebildete Pfarrerin, also in der evangelischen Kirche, die ist ein Ticken älter nur als ich. Also es gibt schon noch, es ist schon noch durchaus präsent, auch in meinem Kreis, sage ich mal. Aber es ist viel, also es stimmt schon, dass so die ältere Generation und Miris Eltern zum Beispiel auch da viel mehr drin sind und dass für sie eher auch viel mehr noch einfach Tradition ist, weil man es auch ewig dann gemacht hat. Ich fand ja zum Beispiel damals, wir waren ja auch die Osternacht in der evangelischen Kirche, ist ja immer früh morgens und nicht spät abends, wie bei den Katholiken. Ich weiß nicht, ob das also immer so ist, aber oft, wir waren ja 5 Uhr morgens zur evangelischen Kirche, sind wir gegangen, haben dann da Osterfeuer geguckt. Das war eigentlich auch ganz cool, nur dass das natürlich überhaupt nicht meine Uhrzeit war. Ich finde einfach, was ich zumindest, also ganz einfach gesagt, was die katholische Kirche machen kann, ist sich wirklich so ein bisschen der Zeit angleichen. Das würde schon fast reichen. Das finde ich ja, deswegen finde ich ja das Protestantische besser, weil die das mehr machen. Weil wir haben dann auch danach zum Beispiel noch über diesen Moses-Teil das Mehrtext geredet, den ich halt wirklich schwierig finde. Und den halt runterzubeten, finde ich wirklich kompliziert. Und wir hatten danach noch ein langes Gespräch, wo es halt genau darum ging, wo ich mir denke, du kannst doch nicht irgendwie predigen, dass es halt irgendwie, also dass er ja so der Barmherzige ist und so gnädig. Und teilweise, wenn du das so richtig dumm gesagt runterbrichst, sitzen da ein Haufen Leute, die kurz anbeten, nachdem jemand gesagt hat, ja, und dann hat er sie alle umgebracht. Und alle so, Gnäde, ja, vielen Dank, toll, klasse, klasse. So, das ist ja, wenn man es so ganz dumm runterbricht, irgendwo der Tenor. Und ich mir denke, das kann es ja nicht sein. Das ist ja irgendwie auch das falsche Signal, wo ich mir genauso denke, dass, natürlich ist es so, dass die allermeisten Christen sind liebenswürdige Menschen sicherlich oder haben nichts Böses im Sinn oder ähnliches, aber genauso wie halt sich aus religiösen Gründen Kriege geführt werden, sich aus religiösen Gründen Leute in die Luft jagen, weil sie denken, ja, hey, klasse, kriege ich tolle Sachen für. Und wenn du dann aber halt auch einen Bibeltext hast, wo auch etwas drinsteht, wie der werte Herr gnädige Gott selber quasi sowas gemacht hat, solche Morde begangen hat, das ist schwierig, finde ich. Also da müsste man halt drüber nachdenken, ob das das Richtige ist, was man predigt, wenn man die Message vermitteln will. Wo ich mir immer noch denke, dass die Message ist ja nicht so verkehrt in der Religion. Der Gedanke dahinter, diese Gemeinschaft dahinter ist ja nicht so das Problem. Auch der Glaube ist meinetwegen nicht das Problem. Und dieser Zusammenhalt und ich glaube einfach daran, dass jemand über mich wacht und mich beschützt oder so weiter. Das ist ja alles ein schöner Gedanke, aber ein paar Sachen sollte man mal rausstreichen. Und das würde schon helfen. Oder zumindest kritisch drüber reden, dass sie zum Beispiel, hätte der jetzt eine Predigt gehalten, nicht schon diesen Bibeltext vorgelesen, ihr teilt das Meer, tötet alle Ägypter, Amen, vielen Dank, sondern eine Predigt darüber, was wird ausgesagt, worum geht es da, und also einfach mal runterbrechen, damit man so ein bisschen, vielleicht kann das jemand, der das gut predigen kann, auch runterbrechen und dann immer noch gut verkaufen, aber für mich ist das ja letztendlich ein Text, was Hitler damals gut konnte oder was vielleicht auch Putin gut kann, sehr gut verpacken, warum man jetzt eine böse Scheiße begeht. Ne, also ich meine, das hat Hitler auch gut hinbekommen. Ja, nee, es gibt 1000 Gründe, warum wir die alle umbringen sollten. Die sind ja alle so, ne, die haben das und das, also ja, geile Sache. Und ne, das weiß ich halt.
Im Gegensatz dazu haben aber auch Hitler und Putin keine blinden Menschen geheilt, ne?
Das muss man auch mal dazu sagen. Und natürlich sind das halt irgendwie echte, ne, Personen gewesen und nicht halt, ne, wie gesagt, ich überspitze es gerade sehr, ist mir klar. Aber so aus dem, das ist so der Grundeffekt, der schon viel bewirken würde, glaube ich, meiner Meinung nach. Weshalb ich mir immer persönlich denke, diese Gegensätze innerhalb dieses tollen Buches, was die alle so anpräsen, die finde ich das größte Problem. Wenn es so eine Linie gäbe, ich meine, natürlich ist das halt nicht einer hat sich da hingesetzt und hat das schön runtergeschrieben, sondern halt irgendwie zusammengetragen. Aber wenn man sich da so eine Einigkeit findet oder dann vielleicht das nicht mehr so nutzt, kann ja noch da drin stehen von meinetwegen, aber so ein bisschen, alles ein bisschen, gerade die katholische Kirche, alles so ein bisschen kritischer und nicht so immer so, ja, wenn was passiert, dann ist es ja, wie also, ne, also Gott hat ja einen Plan, Gott das hat dies und das ist ja alles in Ordnung, sondern einfach mal so ein bisschen, naja, es ist halt viel Scheiß auch gelaufen, es sind viele Kriege passiert und so, durch Religion, sehr viele Kriege auch durch Religion. Und wenn du daran mal rangehst, glaube ich, das hilft schon viel. Also mich kriegst du trotzdem nicht dahin, so per se, weil ich einfach nicht dran glaube. Und ich mir persönlich denke, deswegen, wenn ich mir eine Religion aussuchen würde, habe ich ja immer gesagt, würde ich mich dem Buddhismus verschreiben, weil ich einfach den Gedanken, mit sich selber muss man im Reinen sein und mit sich selber muss man ausmachen, wenn etwas nicht läuft und so. Und niemand anderes ist per se schuld daran, wie du damit umgehst. Jemand anderes kann schuld an irgendeiner Misere sein, jemand kann dir in die Fresse hauen und er ist schon per se schuld daran, dass du ein blaues Auge hast, aber wie du damit umgehst, bist du selber schuld und nicht ein Gott oder ähnliches. Ich finde das manchmal ein bisschen zu einfach zu sagen, ja, der hat ja einen Plan für mich. Ja, nee, wenn du deinen Arsch nicht bewegst, dann passiert doch nichts. So, und deswegen, das ist eigentlich für mich das Simpleste, was man machen könnte, was die evangelische Kirche schon recht gut macht, finde ich auch nicht perfekt, aber recht gut macht, ist ein bisschen allgemeiner zu halten und diese positiven Gedanken der Religion, was die Gemeinschaft, das Miteinander angeht, besser zu vermitteln. Vortrag Ende.
Ja, das stimmt natürlich. Das ist allerdings ja nicht nur in der katholischen Kirche so, dass in der Bibel oder vermeintlich Sachen drinstehen, die jetzt nicht mehr zeitgemäß sind, sondern das findest du ja in allen anderen Religionen und religiösen Schriften auch.
Aber ich meine, die Bibel ist ja riesig und du musst ja nicht immer dieselben drei Texte nehmen, wie Mose teilt das Meer. Habe ich schon 100 Mal gehört, diesen Text in einem Gottesdienst. Aber ich glaube, es gibt genug Stellen in der Bibel, die wurden noch nicht einmal vorgelesen. Weißt du, wo du denkst, so, ja, dann red doch mal eher über die Dinge, die halt irgendwie was Besseres ausdrücken wollen. Ja. Das ist dann so.
Ja, na, so. Was ich halt noch so überlegt hatte, ist, ob man das einfach mal alles weglässt. Also ob man einfach, ich meine, das ist
die ganze Kirche weglässt.
Nein, nicht die ganze Kirche weglässt, sondern dass man halt einfach sagt, man lässt das Ganze als Institution, so wie es ist, einfach stehen. Und wegen mir macht man auch eine feste Uhrzeit draus und sagt, jeden Sonntag um 10 ist da ein Get-Together und in der Mitte steht einfach nur so eine kleine Schale, wo so ein Feuer brennt. Und auf jedem Platz liegen so 3, 4, 5, 6, 7 Zettel. Jeder kann da seine Nöte draufschreiben. Wenn er will, kann er die laut sagen vor allen. Wenn er nicht will, lässt das sein, schmeißt die ins Feuer. Nach einer Viertelstunde ist der Bums zu Ende. Dann hast du keinen, der da vorne rumhampelt. Du hast keinen, der da irgendwie was macht. Du bist trotzdem noch in dem Gebäude, was ja auch sehr wohltuend ist. Und dann geht es aber um dich. Und du kannst dann da alles Mögliche draufschreiben. Du kannst dann da draufschreiben, ah, scheiße, ich bin schon wieder mit meiner Klarna-Zahlung 5 Tage im Rückstand. Oder, oh, Glückwunsch an Bayer Leverkusen, dass sie es endlich gepackt haben. Oder gestern beim Aufstehen habe ich mir volle Lotte den dicken Zeh am Kleiderschrank angestoßen. Also alle Sachen, die dich gerade bewegen, kannst du auf diesen Zettel schreiben. Und dann schmeißt du den ins Feuer und dann geht der so symbolisch quasi auf, wie so eine Art Wunschlaterne oder irgendwie sowas. und dann ist auch gut gewesen. Und dann gehen nach einer Viertelstunde alle wieder nach Hause. Also für mich braucht es diesen ganzen Zinnober nicht, dass da vorne einer steht und so. Oder halt, was ich auch eine extrem spannende Geschichte fände, ist, dass man wirklich einfach sagt, man lässt das Ganze mal komplett von Kindern oder Jugendlichen machen. Einfach mal komplett. Einfach wegen mir auch mit denselben Texten. Das erstmal, um einfach auszuprobieren. Aber dann steht da vorne kein Pfarrer, sondern dann steht da ein 13-jähriger Mehmet. Oder, gut, der wird wahrscheinlich nicht in die katholische Kirche gehen. Oder ein 13-jähriger Kaspar. Oder weiß der Teufel, wie das Kind auch immer heißt. Und dann gucken wir mal, was da passiert. Und vielleicht wird das eine riesen Gaudi. Vielleicht wird das auch ein riesen Flop. Aber ich glaube, damit kriegst du so die Leute. Oder, was ich auch gedacht habe, um das Thema mal so ein bisschen abzurunden und vielleicht zu etwas zu kommen, was auch quasi an Ostern angelehnt war. Oder die Kirche postet auch ein Instagram-Reel, wo man endlich das erste Mal Jesus so im Anschnitt von der Seite live sieht. Und dann sagen sie, Freunde, es passiert bald was. Bald ist was da. Wir halten aber noch die Schnauze. Ja. Und am Ende siehst du einfach nur so einen richtig dicken, fetten Jesus, aber auch so komplett zerstellt. Und dann wird angeteased, ja, 12.09. Freut euch. So.
12.09. der große Reveal.
So, und dann einfach mal abwarten. Und damit kriegst du, glaube ich, die Leute. Aber um da jetzt mal anzuknüpfen, das ist ja auch quasi eine Thematik von Er ist wieder da. Was ist denn deine Meinung dazu? Das, was ich gerade gesagt habe, spielt ja auf den Entertainer unserer Zeit an, auf Lord Stefan Raab, der ja jetzt scheinbar wieder zurückkommt für einen einmaligen Boxkampf gegen Regina Halmich.
Darf ich noch kurz einen Satz zu Ende sagen zum ganzen Kirchenthema? Ja, genau, also eine Idee, weil ich noch hatte, um die Jungen wieder anzulocken, ist vielleicht, ich glaube, es braucht schon das Klassische für halt wirklich vielleicht die Alteingesessenen, die halt wirklich den klassischen Gottesdienst wollen. Aber vielleicht machst du einfach auch zwei da draus. Vielleicht machst du einfach einen Gottesdienst, den gibt es halt sonntags um 10, wo halt die ganzen traditionellen Leute, sag ich mal, hingehen und die einfach ihre Gemeinde da haben und ähnliches. Und dann machst du halt noch einen, sag ich mal, wie heißt unsere Generation jetzt? Generation, was?
Naja, alles unter 65 ist für die katholische Kirche jung. Also ich würde jung.
Naja, Generation Z oder was ist die nächste schon? Ich weiß nicht, auf jeden Fall. Genau, die für die Generation und dann halt die neu herankommenden, machst du ein bisschen einen alternativen Gottesdienst. So ein bisschen in die Richtung, wie es ja jetzt an Ostern auch war, vielleicht mit so einer Popband statt irgendwie nur Orgelmusik, vielleicht so ein bisschen das alles so ein bisschen aufgepimpt, alles oder ein bisschen lockerer vorgetragen. Genau, so ein bisschen, also mit diesem Bildschirm halt da und so weiter. Selber nichts mitbringen,
all solche Sachen.
Solche Sachen, also so ein bisschen, du kannst ja immer noch Glauben vermitteln, ne? das ist ja gar nicht mein Problem da dran. Ja. Du kannst ja immer noch sagen, hey, Religion ist toll und glaubt an Jesus und Gott und so weiter, ist ja völlig in Ordnung, aber das halt so ein bisschen, halt, dass du da hingehst und denkst auch so ein bisschen, ist es ein Event, ist es auch, ich gehe da mit meinen Freunden hin, weil es Spaß macht. So ein bisschen
gemütlichere Sitze hätte ich auch gerne.
Genau, diese Bank, wo pseudomäßig ein Feld oder was auch immer drauf ist, was aber gar nicht funktioniert, beziehungsweise sauhart ist und jedes Steißbein tut danach weh, da auch nochmal ran. Vielleicht müssen wir Couches da hinlegen oder sonst was. Das ist halt wie du meintest, wie eine Art Kinobesuch, nur dass du halt dich mit dem Glauben auseinandersetzt. Du kannst ja dann glaube ich auch, dass Leute gerne hingehen würden. Gerade die jüngere Generation. Und für die Leute, die einfach da ganz normal beten wollen, völlig in Ordnung, geh morgens um 10. So, das denke ich halt noch, wäre meine Idee. Und ansonsten einfach alles mal ein bisschen lockerer nehmen. Und ja, das Problem ist die Kirche, wenn da viel großer Missbrauch ist. Das liegt nicht an irgendjemand anders. Und das liegt nicht an ein, zwei, es waren sehr viele. Also irgendwo ist da doch ein Knoten. Ne? Also man kann ein Spiel verlieren und sagen, ja gut, lief scheiße. Wenn du 8 Spiele verlierst, dann ist ein Problem. So, nach dem Motto. Gut, alles da. Gehen wir jetzt rüber zu Stefan Raab. Boxkampf, also sowas habe ich, also das habe ich schon mal erstmal überhaupt gar nicht mitbekommen. Ich bin ja auch im klassischen Fernsehen gar nicht so bewandt. Und wer ist Regina, wer jetzt?
Also pass auf, das Ding ist, man muss das Ganze ein bisschen einordnen. Stefan Raab hat in seiner Zeit, also Regina Halmich ist mehrfache Boxweltmeisterin. Ich glaube im Mittelgewicht, ich weiß es aber nicht, oder im Supermittelgewicht, irgendwie sowas. Also ich glaube in der Klasse bis 75 Kilo. Und Raab hat schon zweimal gegen sie geboxt. Und ich meine, wenn ich mich richtig erinnere, 2002 und 2007 im Rahmen seiner Shows. Und völlig überraschenderweise hat Stefan Raab zweimal sehr deutlich verloren.
Komischerweise.
So, komischerweise gegen eine Boxweltmeisterin. Aber das ist aber nur die untergeordnete Geschichte. Erstmal möchte ich gerne mit dir drüber sprechen, Was du die hast du dieses Insta oder die Instagram-Videos gesehen, die sie da gemacht haben? Also das Setting war so: es war das erste Video, was auf den Markt geworfen wurde, war ein Video, dauerte 2 Minuten. Da sah man Elton, der in ein Ruderboot steigt und zu irgendeinem Angelspot fährt. Und in dem Ruderboot ruft er die ganze Zeit Stefan, Stefan, Stefan. Und dann kommt er an dem Angelspot an, wo vermeintlich, man sah es am Anfang nicht, Stefan Raab sitzt, denn alles wurde nur von hinten gefilmt. Und wo Stefan Raab gesagt hat, so sinngemäß, ich fasse das mal kurz zusammen, wenn er innerhalb der nächsten 3 Tage, und das war 3 Tage vor dem 1. April, 9 Millionen Instagram-Follower bekommt, dann käme er als Influencer wieder zurück.
Aha.
So, das war das erste Setting. Und dann gab es in Mediendeutschland einen riesen Aufschrei, weil alle so gedacht haben, ah, pass mal auf, Freunde, 3 Tage April. Vor 1. April, 1. April wird sicherlich ein Riesengag. Glückwunsch. Nichtsdestotrotz muss man sagen, er hat es geschafft innerhalb von 3 Tagen, nicht ganz 9 Millionen, aber 3. Und das ist, finde ich, ist auch schon eine Ansage. Ist
okay.
Das ist okay. Und jetzt am Ende kam es raus. Dann gab es noch ein zweites Video, was nämlich dann an diesem 1. April rauskommen sollte. Da ist Elton dann wieder in sein Boot gestiegen, rübergefahren zu dem Angelspot. Stefan hat 2 Steine ins Wasser geworfen und dann hat Elton gesagt, ja, weißt ja, hat es nicht so richtig ganz klasse geklappt mit den 9 Millionen. Aber gut, was machen wir jetzt? Und dann hat Stefan so sinngemäß gesagt, ja, eine Sache ist ja noch offen. Und dann hat Elton gesagt, ja, er wäre ein richtig schlechter Schauspieler. Und Elton hat einfach nur gesagt, Regina Halmich. Mehr kam nicht.
Ja.
Und am Ende hörte man nur den Namen Regina Halmich und das Datum, ich glaube irgendwie 15.09. oder 12. September oder 15. September, irgendwie so 14. war es, glaube ich, 14. September. Und dann sah man noch einen scheinbar sehr gut präparierten Stefan Raab, extrem fett, also Rainer Kallmund wäre stolz gewesen, wenn der irgendwann mal so ausgesehen hätte. Und der hatte so eine Kappe auf mit einer Abkürzung vorne drauf. So, das war alles. Und 2 Tage oder 1 Tag später konnte man dann Tickets kaufen für dieses Event. Und was man mittlerweile rausgefunden hat, diese Abkürzung auf seiner Kappe, das ist irgendwie sowas wie NWSDHNW oder irgend so ein Gedönse. Das hat er sich eintragen lassen Anfang des Jahres als Markenname für seine neue Produktionsfirma. Das heißt, man weiß wohl, irgendwie hängt dieser Kampf mit einer Produktionsfirma zusammen. Und was jetzt passieren soll und wofür es auch Tickets gibt und was hoffentlich auch passiert, weil ich freue mich da persönlich drauf, ist, dass es noch einmal diesen dritten Boxkampf von Stefan Raab gegen Regina Halmich geben wird. Und wenn Raab selber boxen sollte, machen wir uns auch nichts vor. Ich meine, Regina Halmich hat selber gesagt, sie hat jetzt seit 17 Jahren nicht mehr geboxt, aber ich sag mal so, Raab ist 57, dann schaffst du. Dann schaffst du. Und dann ist auch gut. So, und du konntest dann dafür Tickets kaufen. Und der große Aufschrei an der ganzen Situation war überhaupt nur, dass Stefan Raab wieder zurückkommt. Nach über 10 Jahren Fernsehabstinenz. Und jetzt drehen alle komplett am Rad und drehen durch und denken sich so, ja gut, ist das jetzt eine einmalige Nummer?
Ja.
Passiert dieser Boxkampf wirklich? Und scheinbar passiert zumindest irgendwas in irgendeiner Halle, denn man kann dafür Tickets kaufen, die sehr, sehr teuer sind. Und so. Und die große Frage ist, was passiert dann danach? Kommt Raab dann dauerhaft wieder? Warum macht er das Ganze überhaupt? Denn er war ja jetzt auch sehr erfolgreich 10 Jahre weg von der richtigen Bildfläche und hat sich ja dafür entschieden. Und so, und ich glaube, ich habe dazu auch ein paar andere Podcasts gehört, die Frage, die du natürlich in den Raum geworfen hast, warum Boxkampf? Denn man würde ja eigentlich so denken, Raab hat ja relativ viele geile Formate rausgebracht, sowas wie VOG-WM oder Autoball oder Schlag den Raab oder so. Man hätte auch sagen können, man macht noch mal eine letzte Schlag den Raab-Ausgabe gegen Promis oder weiß der Teufel was oder. Ich glaube, er wollte aber einfach so ein todsicheres Ding haben. Denn durch diesen Boxkampf, da werden so viele Leute einschalten, weil alle Leute wissen, okay, es kommt endlich mal irgendwas. Und dieser Boxkampf, das sind auch nur 6 Runden, a 2 Minuten. Also ist das Ding relativ schnell auch abgekaspert. Und die anderen 3 Stunden müssen irgendwie gefüllt werden.
Ja.
Und er hat das ja auch schon zweimal so gemacht und da erwartet auch keiner irgendwas. Und ich glaube, dass es, wenn man jetzt das so postuliert hätte oder gesagt hätte, ja gut, irgendwie, es kommt noch einmal eine Sonderausgabe von Raab oder von Schlag den Raab oder von TV Total, die er dann moderiert, das hätten sicherlich auch einige geguckt. Ich glaube aber bei weitem nicht so viele.
Also, also meine eigentliche Frage ist nicht, warum Boxkampf, sondern warum?
Ja, pass auf, es gibt da unterschiedlichste Ideen zu. Also man hat schon rausgefunden, es ist quasi jetzt wie so eine große Schnitzeljagd bis September. Ja. Keiner außer Raab und Rosemann und Elton wahrscheinlich wissen, was genau passieren wird. Und Regina Heimlich im besten Falle auch. Man scheint herausgefunden zu haben, dass Stefan Raab eine neue Streaming-Plattform auf den Markt bringen möchte. Oder zumindest eine neue eine Produktionsfirma gegründet hat.
Ja, gut.
Mhm. Und was die Idee dahinter ist, dass man Entertainment jetzt nicht mehr als Streaming, wie bei Netflix oder Prime oder Disney Plus, und auch nicht mehr im linearen Fernsehen macht, sondern das allererste Mal als Weltpremiere in Deutschland quasi als Pay-Per-View. Dass du also quasi eine Plattform hast, da wird dann dieses Event vermeintlich hochgeladen und kannst du dir da für diesen Kampf für 20 Euro oder so ein Ticket schießen. Dann kriegst du so einen Zugangscode, kannst den einloggen, guckst dir das an und dann ist das aber nicht bei ProSieben, nicht bei RTL, nicht in der ARD und so weiter und so fort. Und diese Art des Entertainments, so gab es zumindest noch nicht. Mhm. Und das ist die Vermutung, was dort dahinter stecken könnte, dass das eine solche Art der Darbietung werden wird. Weil nämlich zum Beispiel auch noch nicht ganz klar ist, welcher Fernsehsender überträgt das oder kriegt das überhaupt irgendein Fernsehsender oder so. Und es wäre natürlich extrem clever, gerade mit einer neuen Produktionsfirma, wenn du jetzt sagst, du willst auch viel Geld generieren, dass du dann einfach sagst, wisst ihr was, Freunde, wir haben dieses Datum angekündigt und der Kampf wird auch stattfinden. Und wenn ihr euch kein Ticket für die Show gekauft habt, dann werden wir das auch nicht einfach so bei RTL kaufen, denn daran verdienen wir wahrscheinlich deutlich weniger Geld, sondern ihr kauft euch alle so einen Streaming-Zugang für einen Zehner pro Person, könnt dann diese 3 Stunden danach gucken und danach ist rum. So, und ich glaube, dass dann dadurch, also ich glaube, dass schon viele Leute da einschalten werden.
Ich frage mich halt, warum, ja? Also ich meine, warum sollte er eine eigene Streaming-Seite oder sonst was machen, wenn er einfach quasi auf stefanraab.de so einen Code machen könnte, wie Felix Lobrecht das ja auch mit seiner Show da gemacht hat zum Beispiel.
Ja, genau.
Seine letzte hier All-You-Can-Eat-Show gab es ja auch nur über seine Webseite oder so und nicht auf Netflix oder ähnliches. Aber ich meine, weil ich habe jetzt auch gerade hier mal so einen Artikel da noch darüber offen gehabt und da stand halt auch, dass Stefan Raab wohl seinen eigenen Streamingdienst plant. Ja. Aber da frage ich mich halt jetzt, ne, auch da wieder, was bedeutet genau Streamingdienst? Also macht er einen Streamingdienst, wo er quasi nur als irgendwas dann wieder was anbietet, als Eigenperson oder einen Streamingdienst à la Twitch, wie jeder Hans und Kunst streamen kann, wenn er lustig ist, ja, oder einen Streamingdienst. Letztendlich sind Fernsehsender ja irgendwo auch Streamingdienste, ja, die ja irgendwie was übertragen, das auch Streaming ist. Ja. Deswegen, also das wäre jetzt die Frage, was dahinter steht.
So. Ja, ich kann es mir nicht vorstellen, dass es irgendeine Sache ist, die es so oder so ähnlich schon gibt. Mhm. Gerade im Bereich Comedy oder die Art und Weise, gerade im Bereich Fernsehsendungen, die eigentlich im Fernsehen laufen würden, dass man die dort hochlädt, und das über so eine Pay-Per-View-Seite macht. Ich meine, es gibt ja genug von diesen Seiten. Er könnte das ja auch einfach bei YouTube streamen oder bei MySpaß oder bei Twitch oder. Deswegen bin ich davon überzeugt, sollte es in die Richtung gehen, wird es etwas anderes sein. Ja. Denn ansonsten ist deine Frage absolut berechtigt, warum? Denn dann könnte man auch einfach einen hochdotierten Vertrag mit Twitch machen. Dann nimmt man das einen Tag nicht Twitch, sondern Raab TV und dann hat sich das auch und ist fertig. So, bums.
Ja.
Und so, deswegen glaube ich, dass irgendwas passieren wird. Am Ende wäre es aber auch irgendwie so Raab-like, wenn er das dann einfach doch irgendwie an so einen Spartensender verkauft, irgendwie Tele 5 oder so. Dann läuft es halt einfach, dann läuft das Comeback des Jahres von Stefan Raab bei Tele 5. Und dann war es das auch wieder. Das fände ich, das hätte auch irgendwie Stil. Glaube ich aber nicht. Deswegen, ich glaube, dass ein Streaming-Dienst kommen wird, wo irgendwas mit Pay-Per-View kommt. Die Frage ist halt auch nur, die ich mir halt dann so gestellt habe, ich glaube, wenn er clever ist, macht er genau diese eine einzige Sache, nämlich diesen Boxkampf und diese Promoshow einen einzigen Tag an dem Tag und danach ist wieder Ruhe. Also ich glaube nicht, dass er, wenn er sich jetzt 10 Jahre erfolgreich rausgehalten hat, das hätte er auch schon früher machen können. So.
Ja,
sondern
ja.
Ich glaube, dass er diesen einen Stunt haben will, um möglichst viel Aufsehen für sein Projekt, was auch immer dann da anstehen wird, generieren will und dann ist wieder Schicht im Schacht. Denn nur dann bleibst du auch wieder interessant. Denn wenn es dann wieder heißt, Raab macht wieder 50 Shows im Jahr, natürlich gucken sich das dann vielleicht auch wieder ein paar Leute an, aber so ist er ja im Prinzip immer noch so ein bisschen, ja, ein bisschen tatsächlich wie Jesus, lange nicht gesehen und dann einmal wieder da, geile Show ja. und weg. So.
Ja.
Und deswegen.
Ich meine, das wäre halt auf jeden Fall etwas, was ich glaube, ich auch viele angucken würden, die sonst nicht so viel damit zu tun haben.
Ja.
Ich denke, also ich meine, ich fand Stefan Raab, also als Person habe ich ihn noch nie leiden können. Also ich fand es furchtbar. Also, aber die Sendungen waren ganz lustig, Schlag den Raab oder sowas. TV Total, ja, wie auch immer, aber das war schon ganz lustig, aber ihn selber, ich fand den immer ein bisschen, weiß nicht, hochnäsig. Deswegen, so ein Event ist dann eher etwas, was man sich da, was sich auch irgendein Larry nochmal anguckt, sage ich mal. Aber klar, wenn er dann wieder sagt, hey, ich mache jetzt nochmal TV Total 10 Jahre, da kriegst du mich nicht für den Bildschirm. Also mir ist es völlig egal, ob der das macht oder nicht. Also, ich vermisse das nicht. Aber kann ich natürlich nur von mir aussprechen. Aber zumindest, ich meine, gibt es ja die Produktionsfirma Raab Entertainment GmbH schon oder schon ewig. Und die haben sich ja diese Abkürzungen jetzt sichern lassen. Das heißt, es wird nicht eine neue Firma aus dem Boden gestampft, sondern die Firma, die es schon gibt, hat sich nur diese... Ja,
aber die gibt es noch nicht so lange. Die hieß vorher irgendwie Raab Entertainment und jetzt heißt die Raab TV oder irgendwie sowas. Also ja, die Firma... Steht
also die Raab Entertainment GmbH ist die Produktionsfirma. Wie lange es die gibt, weiß ich nicht. Das stimmt. Aber die haben sich jetzt diese Abkürzungen
sichern lassen.
Richtig. Ja. Und das wäre natürlich... dann für einen, also irgendeinen krassen Dienst zu planen oder irgendeinen Streaming-Dienst, das wäre natürlich für ein Event so ein bisschen Quark, aber natürlich, wenn du einfach so auf über so eine Seite, die vielleicht irgendwie dann so heißt, dann mal kurz irgendwie was streamst, dann ist wieder gut. Ich frage mich aber immer noch, also was ist hier der große, also was hat Raab eigentlich gemacht die letzten 10 Jahre? Weißt du das? Hast du da Insider-Infos?
Nö, leider nicht. Also ich glaube, der hat einfach Eier geschaukelt und viel Spaß gehabt so in seinem Leben. Der scheint in Köln ja ein relativ großer auch Immobilienmogul zu sein und dem gehören halt wahrscheinlich relativ viele Immobilien so. Ja. Ansonsten wird der hoffentlich nach wie vor noch sehr viel Geld haben, was schön wäre für ihn. Und
der hat relativ viel auch Marktrechte an irgendwas.
Oder ja, genau, also der hat schon noch viel produziert selber. Also er war schon auch noch aktiv. Seine ganzen alten Formate laufen ja jetzt auch in abgewandelter Form alle bei RTL. Warum die nicht mehr bei ProSieben laufen? Wahrscheinlich zahlen die einfach nicht genug.
Er ist einfach nur vor der Kamera verschwunden,
genau,
aber er hat ja relativ viel produziert noch.
Genau, er ist vor der Kamera, ist er halt verschwunden und deswegen ist das natürlich auch so eine Riesensendung und oder so ein Riesending. Und ich meine, natürlich hast du recht, extra für einen einzigen Gig so eine Plattform zu planen, ist eigentlich Quatsch. Ja. Auf der anderen Seite kriegst du damit wahrscheinlich das meiste Geld rausdestilliert, was du als Produktionsfirma wahrscheinlich, wenn da noch was anderes dranhängt, einfach machen sollte. Und da ist so ein Boxkampf, gerade diejenigen, die so wie du vielleicht meinten, ja, also ich mag den als Person nicht, aber die Sendungen sind geil, da freut man sich wahrscheinlich, wenn der auf die Schnauze kriegt. Und ich will das schon sehen, wie der mit 75 wäre auch geil, wie der mit 57 da steht und hoffentlich dann tatsächlich gegen heimlich boxt. Und
ich finde das auch ganz interessant, aber ich gebe dafür bestimmt nicht 10 Euro für so einen Code aus. Also das mache ich nicht. Ich
würde das machen.
Das wäre es mir halt wieder nicht wert. Das ist halt so etwas, wo ich mir denke, ja, ich zocke irgendwas dabei und ein Hutkissen nebenbei. Abseits davon hätte ich am 14. September, wenn es da ist, sowieso keine Zeit. Also da steht schon was im Kalender. Da sind wir am Singen irgendwie so im Chor wahrscheinlich. Und deswegen würde das da eh nicht gehen. Aber auch so würde ich Teufel tun, dafür 10 Euro zahlen. Also deswegen frage ich mich halt auch gerade, ich würde das laufen lassen, wenn das bei wird, weiß ich wo, übertragen wird. Und dann frage ich mich halt auch, ich glaube, du kriegst schon mehr Einschaltquote, wenn du es einfach auf ProSieben überträgst. So, aber natürlich, ob er rein finanziell auch mehr Geld kriegt, wenn er das an ProSieben verkauft oder selber macht, ist natürlich die andere Frage. Aber wie viele Leute dann wirklich, weil also zumindest habe ich das Gefühl, also ich meine, ich kenne natürlich auch nur meinen Dunstkreis, dass es da relativ viele gibt, die das irgendwie immer ganz lustig fanden, was er gemacht hat und das vielleicht auch interessant finden. aber ich nicht so viele kenne, die jetzt vielleicht wirklich dann sagen würden, ja, dafür gebe ich einen Zehner aus für eine so eine Sendung. Ja,
ich weiß auch nicht, ob es 10 Euro kostet. Ich würde damit rechnen, dass es eher noch teurer wird
tatsächlich. Ja, genau, oder so ein 20 Euro, 30 Euro Dings für so eine Online-Übertragung davon.
Ja, das stimmt. Also, ich
glaube schon, mich nicht persönlich. Also es werden trotzdem ein paar gucken, definitiv.
Also, ja, also ich glaube schon, dass sich das lohnen wird und dass sie sich das gut überlegt haben, das glaube ich schon. Ich glaube, was halt einfach so ein bisschen die Faszination ausmacht und wodurch du aus meiner Sicht auch viele Leute da hinkriegst, der Mann war 10 Jahre weg und ja, seine Shows waren immer geil und du hast ihn 10 Jahre vor der Kamera nicht gesehen. Und ich glaube, das ist einfach so ein bisschen die Sehnsucht, wie auch, also ich meine, alleine das muss man ja mal sehen, ne? Du kriegst auch, wenn jetzt nochmal Wetten, dass mit einem aufgeladen, also mit einem vollständig aufgeladenen und mit einem normalen Mindset habenden Thomas Gottschalk laufen würde, so wie von vor 10 Jahren. Und du wüsstest, es kommt das Gros der Stars. Und da sitzt da nicht Iris Berben und hier irgendwie Vanessa Mai und Bastian Schweinsteiger, sondern da sitzen auch mal so ein paar Hollywood-Raketen. Dann würden das auch wieder alle gucken. Ja, weil das einfach so das Highlight
Comebacks sind immer ganz gut. Also so Comebacks genau. Von irgendwie
deswegen, alten Stars. Deswegen glaube ich schon, dass das auch viele Leute so, natürlich klar, wenn du dann einen anderen Termin hast, dann wirst du das wahrscheinlich dann nicht gucken, aber ich glaube trotzdem, dass du unabhängig von dem, was dann da draufsteht, ich glaube, die hätten auch einfach nur sagen können, Freunde, am 14. September kommt ein neues Video von Raab und die Einschaltquoten werden gigantisch groß, weil einfach alle Leute ihn nochmal wieder live sehen wollen, egal, was dann da passiert und dann brauchten sie halt noch so ein Setting, aber wir werden sehen, ich bin gespannt, ich persönlich freue mich drauf, ich werde es mir auf jeden Fall auch angucken, das soweit dazu.
Ja, du, ich freue mich quasi noch mehr darauf, was dann hinterher wieder drüber geredet wird und vielleicht auch was jetzt in den nächsten Monaten da dann wieder für Ankündigungen.
Ja, vor allem kommen. Ist jetzt die große Frage, das habe ich jetzt im Podcast von Klaas, habe ich mir das angehört, weil ich mir so dachte, okay, vielleicht ist der noch relativ nah dran, auch an Stefan Raab und vielleicht haben die, weil da ja auch so ein paar Produzenten mitmachen, vielleicht haben die so ein paar Infos und so und die haben sich halt die Frage gestellt, was macht er denn jetzt die nächsten 3 Monate? Also vor allem hat diese Firma ja auch irgendwo einen Sitz und du kriegst ja relativ viel über seine Firma und auch über den Eintrag raus und er wird ja sicherlich auch mal dann da ins Büro müssen und so weiter und so fort. Aber die waren sich halt auch sicher, der Mann ist ja auch die letzten 10 Jahre abgetaucht. Den hat ja auch kaum einer gesehen. Es gibt ja kaum Fotos irgendwie von ihm, wie er das gemacht hat, weiß ich nicht. Ja. Aber bleibt auf jeden Fall spannend, dass auf jeden Fall soweit erstmal zum Themenkomplex.
Der ist in seiner Menschen einfach die ganze Zeit geblieben und hat sich auch einfach nur bei Uber Eats Sachen bestellt. Ja. Wahrscheinlich, nehme ich mal an. Also, naja gut, wir werden es weiter verfolgen. Falls es neue Infos gibt, wird die Tobias sicherlich für uns parat haben, auch in der Zukunft. Und jetzt möchte ich kurz zum Thema Supermarkt schwenken. Und zwar, seit wann, also mir ist das neulich das erste Mal aufgefallen, ich glaube, das ist schon länger so, dass ich an der Kasse gefragt wurde beim Supermarkt, als ich meinen Einkauf einsortiert habe, zahlen Sie kontaktlos? Und ich stehe da so mit meiner Karte in der Hand und war so ein Schnuff verwirrt von dieser Frage, wo ich mir dachte, naja, ich nutze meine Karte jetzt. Darf ich die benutzen? Also wo ich mir denke, wenn ich die jetzt unten reinstecken will, ist es da nicht mehr kontaktlos?
Ja, oder zählt das mit mir und der Kassiererin?
Es wird ja dieses Bömsel da oben wird ja auch immer als quasi kontaktlos betitelt. Und da war mir erst klar, wenn du jetzt einfach nur mit dann muss man dann sagen, ich möchte nicht kontaktlos zahlen, aber mit Karte gerne, wenn es geht. Und am Ende, vor allem ist dann auch Karte nochmal die nächste Frage.
Es geht
aber wenn du dann am Ende sagst, ich nehme die Quittung, hast du wieder verkackt. Dann warst du wieder nicht kontaktlos.
Ja, das stimmt, das ist richtig. Aber also in dem Kontext meint kontaktlos, dass du der Dame oder dem Herrn oder wer auch immer dann dahinter sitzt, dem Braunbären oder dem Chihuahua oder Braunbären. Dass du denen dann nicht händisch das Geld gibst, was dann erst von deiner Hand in deren Hand wandert, dann greifen die wieder in irgendeine bakterienverseuchte Schale, da sind dann 7.050-Euro-Scheine drin, die geben dir einen zurück, dann stellen sie fest, ah scheiße, du hast nur 7 Euro bezahlt, kriegst also gar nicht 277,19 Euro wieder. Dann musst du das nochmal wieder zurück abwickeln, sondern kontaktlos heißt einfach nur, du legst deine Karte auf ein Gerät. Nur du packst diese Karte auch an und sonst kein anderer. Wenn du willst, dass die Dame die Karte auch anfasst, kannst du ihr die geben und sagen, hier, packen sie einmal an, dann ist wiederum nicht kontaktlos und dann ist es auch fertig. Aber das ist der Grundgedanke dahinter. Dass man einfach mal sagt.
Ich brauche das ist ein Glück, so, wie können Sie bitte kurz meine Karte noch anfassen? Vielen Dank. Jetzt können wir dann weitermachen.
Ja.
Ja, ich meine, aber ich denke ja auch, also gut, zwischen ihr und mir ist dann kein Kontakt, aber wenn ich meine Karte da reinschiebe und dann darauf rumdrücke, dann
ja, laufen die da Hans und Kunst drauf rumgefallen. Das ist aber wieder so eine definitorische Geschichte, wie das, was wir letztens bei uns in der Gruppe hatten.
Nationalspieler.
Mit dem Nationalspieler, ja. Genau. Das ist einfach nur so eine begriffliche Geschichte. Ob es
ich glaube,
so oder nicht, dass.
Ich glaube, ich war nur verwirrt davon, weil ich sonst immer gefragt wurde, zahlen Sie mit Karte? Und ich mir denke, wenn du mir sagst, mit Karte, selbst wenn du mit deinem Handy zahlst, ist es trotzdem deine Karte, weil die sieht man immer auch fett auf dem Bildschirm. Du hast ja hinterlegt deine Karte. Deswegen fand ich da auch da wieder so, zahlen Sie mit Karte, ist immer irgendwie so, das ist das eine. Und bei kontaktlos war dann so, wenn ich die reinstecke, ist es dann auch kontaktlos. Was zählt als kontaktlos? Weil vorher, gerade bei Corona, wurde ja auch das aufgemacht, dass man immer schön da oben ranhalten soll,
ja.
und nicht reinstecken. Auch das war ja schon blöd, weil da hast du ja drauf rumgetatscht. Auf dem musst du deinen PIN eingeben. Und deswegen war dann jetzt dieses kontaktlos, war ich einfach nur, deswegen auch da wieder, das ist völlig in Ordnung für mich, wenn das einfach generell der Prozess mit Karte sein soll. Nur weil es halt zwei Arten vorher gab, so von kontaktlos ist da oben drauflegen, war ich so im Moment so, weiß ich gerade nicht, ich habe eine Karte auf jeden Fall dabei. Sagen Sie es mir, ob ich kontaktlos zahle damit oder nicht. Und dann auch gut, ist ja auch in Ordnung. Soweit, man muss sich da nur den Termini kurz geläufig sein. Und dann bin ich auch einverstanden. Dann können Sie mir das nennen, wie Sie will. Ich dachte nur, warum, also mein Gedanke war nur, warum das ändern zu zahlen, von zahlen Sie mit Karte zu zahlen Sie kontaktlos, wenn das vorher ja auch kontaktlos war. Weißt du, ich meine, warum die Begrifflichkeit ändern,
wo ich das Gefühl habe, zahlen Sie kontaktlos.
Genau, zahlen Sie kontaktlos ist der neue Begriff, wo ich mir denke, aber es hat ja vorher geklappt. Also auch da wieder, warum das System ändern, wenn es dann funktioniert. Ja.
Aber Themenkomplex Karte ist noch ganz gut. Ich bin von einer Frau gedadjoked worden in meinem Urlaub.
Ah, geil.
Fand ich super. Und da können wir auch gerne noch mal ran, denn ich finde, es sollte überall draußen an den jeweiligen Läden oder Ladenlokalen oder Supermärkten oder dran stehen, ist dort Kartenzahlung möglich oder nicht. Denn dann würde man de facto die Situation, die ich habe und die man auch gerne Lehrerinnen oder Lehrern immer attestiert und was ich durchaus auch selber schon gemacht habe, nämlich verhindern. Ich kam in ein wirklich wunderschön eingerichtetes, richtig kleines, uriges Café. Da stand draußen dran Café Togo, habe ich mir gedacht, super Sache, nehme ich mit. Und ich bin ja eine Person, ich habe relativ selten Bargeld bei mir. Ja. Und ich laufe in dieses Café rein und stelle folgende Frage, kann ich bei Ihnen mit Karte zahlen? Was sagt die Kassiererin zu mir? Kein Hallo, kein Nüscht, finde ich auch super. Ob sie das können, weiß ich nicht. Dreht sich um und geht. Geht einfach. Nimmt auch keine Bestellung auf, fängt nicht an, meinen Kaffee fertig zu machen oder irgendwas, sondern geht einfach erstmal. Und da meinte ich, ja gut, dann würde ich erstmal auch einen Kaffee nehmen. Und dann war Gespräch beendet. Und um diese Situation zu vermeiden, finde ich, sollte man einfach an jede Tür von so einem Lokal einfach so ein fettes K dran machen, Farbe egal, dass man weiß, alles klar, oder diese Symbole, die es ja auch schon voll oft gibt mit Visa und Mastercard und dem ganzen Gedöns, überall dran, oder einfach flächendeckend ein Gesetz machen, dass man überall mit Karte zahlen muss. Ja. Oder zumindest kann.
Oder zumindest kann. Naja, aber ich meine, genau vielleicht aus diesem Grund, damit sie diesen Joke oft bringen kann, hat sie es eben nicht gemacht.
Ja.
Weißt du, weil sie genau das immer machen will. Weil es ist auch der beste Joke auf der ganzen großen, weiten Welt.
Und den hat auch noch, also ich war sehr überrascht, denn den
habe ich niemand gehört.
Das erste Mal gehört. Also ich habe auch gar nicht so laut gelacht, wie sie das vielleicht vermutet.
Also meine Vermutung ist, jeder achte Satz, der anfängt mit, kann ich, ist die Antwort immer, weiß ich nicht, ob du es kannst.
Ja.
So. Also bei jedem achten, das ist meine These.
Ich würde sogar noch höher gehen und würde sagen, jeder vierte. Also ich sage schon,
ich glaube schon.
Also ich glaube, weil das so ein bisschen die Witzigkeit, also die vermeintliche Witzigkeit ist, die sich jeder selber attestiert. Denn wenn du so auf die Straße gehst und sprichst irgendeinen random Typ an und sagst, sag mal, bist du eigentlich witzig? Dann wird er sagen, so ein paar Dinger habe ich schon.
Mein Gott, also. Meine
Güte. Also letzte Woche Dienstag beim Grillen, leck mich rund und nimm mich
her. Also, da würde ich alle meine Herren.
Also, und da jetzt, ja.
Also das ist auch etwas, wo man nie von sich selber, glaube ich, sagen würde, sondern immer so, wenn du meine Freunde fragst, dann würden die sagen, ja.
Ja.
Die würden sagen, also, Mann, was ein Humor, würden die sagen. Alter Finne. Aber selber würde man nie sagen so, ja, ich bin lustiger.
Das wäre aber eigentlich eine richtig geile Attitude, wenn man einfach wirklich auch selber durch die Straße geht und sagt, also stell mal vor, du gehst morgen einfach irgendwie in die Bonner Innenstadt, selber schön, so also um 2 Uhr und da sind da ja auch ein paar Leute, da wegen mir auch um 16, 17, 18 Uhr, dass da möglichst viele Leute sind und du läufst einfach auf irgendwen zu und sagst, Entschuldigung, darf ich Ihnen ganz kurz einen Witz erzählen? Ich bin schon verdammt lustig.
Ich bin richtig lustiger. Ich hätte einen richtig guten, ich hätte einen dabei.
Richtig guten, richtig schönen Witz und dann auch gerne irgendwas, was Schönes. Forscher haben rausgefunden, sind dann aber wieder reingegangen.
So.
Oder Hauptgrund für trockene Haut sind Handtücher, was mich wirklich auf die Palme bringt.
Wenn ich Buchstabensuppe auskotze, habe ich dann gebrochenes Deutsch.
Sowas. So, genau.
So
oder Satzzeichen für Buchstabensuppe.
So. Also. Das ist, genau, also ich muss aber sagen, ich würde mich freuen. Also ich, zu mir ist ja noch niemand gekommen und hat gesagt, ich bin richtig witzig, ich habe einen Witz dabei. Ja. So, mehr machen, Freunde, macht es einfach. Wenn ihr euch für lustig haltet da draußen, kommt zu mir. Ich laufe in der Bonner Innenstadt einmal rum. Man erkennt mich immer, der mit der Cap und diesen Kopfhörern, diese schönen Sony WHXM3000 Kopfhörern, die hat jeder auf, ist das Problem. Deswegen ist das kein Alleinstellungsmerkmal, aber ich habe Tape auf der linken und der rechten Seite. Daran erkennt man es. Schön, hier ist das schöne braune, hellbraune und hier ist schön normaler Teser. Daran erkennen, mir einfach den Witz erzählt. Ich laufe da ab und an rum, gehe zu Plasmaspenden und ähnliches. Ich laufe da rum. Mach das mal.
Wo wir uns gerade thematisch über den Kölner Dom unterhalten haben. Das ist ja noch gar nicht so lange her.
Nee, das stimmt.
Als Sehenswürdigkeit würde ich das gerne nochmal aufgreifen und mit dir noch ein letztes Thema kurz besprechen.
Ja.
Stell dir vor, du hast einen neuen Job. Und dein Job ist, du bist Städteplaner.
Ja.
Und du sollst eine neue Stadt planen, die auch so gebaut wird. Dann nach deinen jeweiligen Vorstellungen. Und deine Aufgabe ist, von deinem Städteplaner-Chef zu sagen, pass auf, wir wollen jetzt eine outstanding Stadt hier schaffen. Und du musst entscheiden, was ist die Go-To-Sehenswürdigkeit, mit der du am meisten Touristen reinholst in die Stadt.
Da nehm ich jetzt eine, die es schon gibt, oder?
Ja, also du kannst ja auch sagen, du baust eine imposante Kirche, so wie der Kölner Dom, oder stellst dir da den Eiffelturm oder irgendwas Ähnliches dahin. Also was glaubst du, sind nach wie vor so Sehenswürdigkeiten? Denn ich würde zum Beispiel behaupten, Paris ohne Eiffelturm, Schwachsinn, brauchst du nicht hin. Also wenn der Eiffelturm weg ist, ist Paris scheiße. Brauchen wir uns so.
Ja, zum Essen würde ich trotzdem noch nach Paris, weil gibt's schon echt gute Croissants.
Aber da kannst du ja auch in einer anderen französischen
Stadt,
kannst du ja auch in Marseille oder Lyon.
Das ist richtig. Da brauchst du ja nicht
noch nach Paris für.
Naja, ich meine, das Paris hat abseits vom Eiffelturm noch das Louvre und dann hört's auf.
Ja.
Okay, dann ist Ende. Also immerhin kannst du noch Louvre gucken. Aber ansonsten ist, glaube ich,
Köln ist Ende. Ja schon auch so, denn der Kölner Dom ist ja schon so Hauptanlaufstelle, weil auch relativ.
Du hast es ja auch nicht weit. Genau.
Du hast es ja nicht weit. Zentral gelegen, an der Stelle haben sie gut gemacht. Auch an der Stelle, aber es ist ja schon auch so, also wenn du auch dich mit Leuten unterhältst, die nicht aus Köln kommen, sagen ja alle, ach ja, Kölner Dom, kenne ich. Und so eine Sehenswürdigkeit brauche ich von dir für deine neue Stadt auch. Also was glaubst du, auch jetzt so in der neuen heutigen Zeit, ist was die Leute anzieht?
Ich würde auch irgendwas mit irgendwas Riesigem machen. Also irgendwas richtig Großes. Ja, und vielleicht einfach nur etwas, was ungefähr so groß ist wie der Eiffelturm. Und dann hast du einfach irgendwie einfach nur so Stahl, was einfach nach oben geht. Und oben steht einfach nur ganz groß LOL drauf. So auf.
Aber meinst 100 du, das würden die Leute anziehen?
Also 100 Meter Höhe und dann so. Aber riesiges LOL-Schild.
Ja.
Einfach nur steht LOL.
Ich
glaube, die ganzen Influencer da draußen, die ganzen Pseudo-Influencer, 17-, 18-Jährige, das wäre der Ort.
Ja.
Und dann würde LOL ist ja, ich finde es ja schade, dass LOL so ein bisschen ist ja auf dem absteigenden Ast, muss man ehrlich sagen, von all den Jugendwörtern.
Ja gut, aber da muss man auch sagen, ist Bully auch mit der Zusammensetzung der diesjährigen Staffel ist er auch selber schuld. Dass da die Quoten scheiße sind, da muss man auch sagen, also der Entschuldigung. Aber
ja, gut, also ich meine, LOL wurde jetzt natürlich durch Last One Laughing natürlich anders aufgegriffen. Aber ich finde, das ist immer noch ein tolles Wort. Eins meiner Lieblingsjugendwörter, wenn nicht sogar das Beste, was ich auch durchaus nutze. Tolles Wort. Was ich nie mache, wenn ich sage. Aber tolles Wort. Ich glaube aber, du brauchst schon irgendwas Markantes, Großes. Das ist also. Oder was Saukleines.
So, was eigentlich nicht
das. Wirklich so ein. So, du hast einen Riesenplatz. Ja. So einen Riesenplatz. Und also meine Idee von der Stadtplanung wäre sowieso das Wahrzeichen wäre in der Mitte. Und dann hättest du wirklich von, du hättest so also vier Wege dahin. Da würdest du gerade dazu laufen. So, und dann ist halt drumherum ist halt Gedönse und Städte und Restaurants, Häuser, Restaurants und so weiter. Aber da gibt es so vier große Wege. Und die also wirklich von Norden, Osten, Süden, Westen führen die alle in diese Mitte zu diesem Wahrzeichen. Und entweder da steht was richtig Großes oder was richtig Kleines. So, und das ist auch also richtig, also so vielleicht auch so ein Eiffelturm, der so groß ist wie so ein halber Zentimeter, der steht einfach in der Mitte auf dem Boden. Aber ist irgendwie aus, also ist da halt natürlich ein Bit, du kannst es nicht kaputt machen oder sonst was. Und der steht da. Das wäre auch was. Und sonst nur ein Riesenplatz.
Ja, das wäre auch toll. Was ich mir auch überlegt habe, ist.
Aber es zieht auch nicht so viele Leute an.
Vielleicht. Einfach eine Riesen, also wirklich eine Riesenfläche. Und da stellst du dann einfach eine wirklich überdimensional große, ich sag mal 7000 Quadratmeter große Leinwand. Stellst du da auf und gibst jedem Menschen, der da langläuft, der hat dann die Möglichkeit, mittels eines QR-Codes da irgendwas für maximal eine Minute drauf zu streamen. Und ach, das sehen Scheiße. Dann alle auf beiden Seiten spielbar. Und das ist eine Sache, wo extrem viele Leute hinkommen. Und dann kannst du da auch einfach nur so ein Bild von dir mit so Hasenohren draufsetzen. Du kannst aber auch da dann dein Lieblingslied via Spotify oder Apple Music oder weiß der Teufel was dann da drauf friemeln. Du kannst auch einfach sagen, pass auf, ich habe gerade noch ein bisschen Datenvolumen übrig, die Minute nutze ich, um mir das Elfmeterschießen von X gegen Y anzugucken auf 7000 Quadratmeter. Aber das wäre in meiner, also wäre brutal teuer, denn so ein Bildschirm mit 7000 Quadratmeter ist, glaube ich, teuer.
Energiekosten ist schon auch hoch dann, ja.
Ja, die Energiekosten sind auch hoch, das stimmt. Würde ich aber so lösen, ich würde oben so drei Solarzellen drauf machen.
Ja, drei dann, sollten reichen.
Dann sollte deckelt passen. Sich das. Und ja, das wäre so meine Idee um die Leute, denn das ist, glaube ich, wirklich was, wenn du den Leuten die Chance gibst, auch Blödsinn machen zu dürfen mit dem Ding. Du kannst da ja auch irgendeinen Filter einbauen und sagen, du kannst irgendwelche rechtsradikalen oder pornografischen Inhalte oder so werden dann da nicht gezeigt, aber alles andere geht.
Die Sache ist halt wahrscheinlich, ich sehe nur ein Problem.
Ja.
Ein einziges. Also das größte Problem ist da wahrscheinlich auch wieder der Datenschutz. Du dürftest wahrscheinlich nichts übertragen, einfach von einer öffentlichen Sache.
Ja.
Deswegen müsstest du den Leuten sagen, sie dürfen darüber nur Sprachnachrichten aufnehmen.
Ja, oder halt Videos von sich oder so, dass man einfach.
Oder Videos, genau. Videocall mit Papa, den darfst du machen.
Ja, oder wie geil wäre das bitte, dass du da auch so Sachen hinschicken kannst und dann bist du irgendwie auf so einem Junggesellenabschied und dann kommt da auf einmal so ein Video, was dann da eingespielt wird auf 7000 Quadratmetern. Ist dann deine hässliche Fresse und die sagt dann: Ja, ich würde eigentlich ganz gerne noch die Freiwillige Feuerwehr in Bruchsal, würde ich gerne grüßen. Ja. Liebe Grüße auch an Dieter. Tschüss.
Du könntest richtig gut Leute zu Partys einladen, wenn du halt irgendwie so ein Riesenhaus hast, einen Riesengarten und du willst einfach mal alle einladen, weil du sonst niemanden hast zum Einladen, dann kannst du dir sagen, hey, ihr Freunde, ich feiere eine fette Fete, kommt alle vorbei und die ganze Stadt hört's.
Ich glaube, das wäre so ein Ding, das würde ich machen, wenn ich so viel Geld hätte wie Elon Musk.
Ja.
Dann würde ich viel Geld dafür ausgeben, das so zu machen und das andere Geld würde ich dafür ausgeben, dass ja, müsste ja ungefähr hinkommen. Der Mann hat ja mehr als 7 Milliarden Euro, oder?
Ja, schon deutlich. Schon. Deutlich mehr.
Ja, und wir sind ja 7 Milliarden Menschen auf der Erde. Würde ich einfach jedem Menschen eine Milliarde schenken und dann hätte ich immer noch am meisten.
Ja. Warte mal.
Wobei, das wird teuer dann. Aber auch bei jedem.
Warte mal, Mathematik, da war das falsch in der Rechnung.
Ja, aber ich würde auf jeden Fall viel Geld in die Menschen investieren und dann den letzten Zehner, den ich übrig habe, in so eine Leinwand. Und dann
in so eine Leinwand.
Viel Spaß.
Und dann braucht wahrscheinlich noch ein paar Ruhezeiten zwischen 23 Uhr und 8 Uhr
morgens. Nee, nonstop. Nonstop ist das Ding. Nonstop ist das am Leuchten.
Ich würde nicht in der Stadt wohnen wollen, muss ich sagen. Wenn die ganze Nacht irgendwie aus lauten Lautsprechern irgendeine Sprachnachricht tönt von irgendeinem Kevin, der den Pascal verloren hat, nachdem er irgendwie betrunken auf einer Party war. Ja. Guys, hallo. Guys, I'm here at the big screen. Ja. Come to the big screen, please.
Ja,
ja, das wäre toll. 3 Uhr morgens. Ja. Nee, super Idee, aber zumindest kann man von der ganzen Stadt aus gucken, was passiert.
Ja. So.
Aber vielleicht kann man das ja auch buchen. Einfach das größte Public Viewing der Welt kann man einfach auf dieser Leinwand machen. Und dann kann man sich so einen Slot buchen. Dann darf man auch mal 90 Minuten Fußball zeigen oder so weiter. Ja. Das wird toll.
Ja, oder auch
mal. Nee, finde ich eine gute Sache. Kann ich auch nicht viel gegen argumentieren, dass da zumindest Leute anziehen würden.
Ja.
Touristen gäbe es viele, Einwohner keine, glaube ich.
Ja, aber gut, ich will ja auch Touristen haben.
Das soll es ja keiner ist eine reine Touristenstadt.
Ja.
Hotels geht vielleicht auch noch, aber ich glaube, Einwohner, die vergraulst du schnell. Ja. Aber wenn du dann ein Restaurant aufmachen willst, musst du dann irgendwie auch wohnen.
Ich würde eine Kneipe aufmachen und die Kneipe würde ich Torben nennen.
Torben.
Einfach, um die Leute zu verwirren, denn so, bei so einer Kneipe, wenn du dich mit Leuten triffst, sagst du ja auch, ja komm, wir gehen ins Bierwerk oder wir gehen ins Sudhaus oder wir gehen in den rührenden Hirsch oder zum Frühkölsch-Brauhaus oder was auch immer.
Ja.
Und ich finde, bei Torben ist schwierig, weil da wüsste ich nicht genau, was die richtige Präposition ist. Geht man jetzt ins Torben oder in Torben. Den Torben?
In den Torben. Oder
in die Torben von wegen die Kneipe? Also da gerne mal drüber nachdenken, das als kleines Geschenk mit auf dem Weg.
Wir gehen in den Torben.
Das ist, treffen wir uns im Torben, würde ich glaube ich sagen.
Ja, das ist eigentlich auch ein witziger
Vorschlag. 16 Uhr im Torben.
Ich würde noch eine Regel machen, dass um diese Leinwand rum alle Restaurants, Cafés, Bars und sonst was, die da sind, die müssten alle Leinwand im Namen haben. An der Leinwand, in der Leinwand, neben der Leinwand, bei der Leinwand, Leinenöl an der Leinwand, sowas. In die Richtung.
Ja, schwierig.
Müssen die alle so heißen.
Ja, aber so, dann brauchen wir witzige Wortspiele.
Ja,
ein Pfandleihhaus könnte Leihwand heißen.
Zum Leihwand, Beispiel. Super.
Ein Supermarkt könnte Leimwand heißen. Weißt du, so in die Richtung. Also
so richtig. So Baumarkt, genau, so genau. Es gibt ja auch dann Leinenöl, da könntest du auch irgendwas mit Leinen. Wandöl machen oder so weiter.
So wie die Programme von schlechten Kabarettisten und von Dieter Nuhr. Möglichst vielen Klammern arbeiten, dann ist schon mal gut.
Genau, ja. So ist perfekt. So machen wir es. Das ist die Stadt des heutigen Tages. Damit wollen wir es jetzt hier auch belassen, würde ich sagen. Ich wollte noch kurz als Shoutout nochmal an die UN richten. Ich finde das sehr gut, dass die Saudi-Arabien Saudi-Arabien benannt haben als die Nation, die die Frauenförderung leitet. Finde ich klasse Sache. Saudi-Arabien bekannt dafür, sich gut für Frauen einzusetzen, und Frauenrechte werden da immens groß geschrieben. Deswegen auf jeden Fall top, weitermachen, gute Arbeit. So sind wir auf bestem Wege, den Planeten weiter in den Abgrund zu führen. Vielen lieben Dank. Shoutout an die UN. Herzlichen Glückwunsch, weitermachen. Das ist schon ein paar Tage alt, diese Meldung, aber fand ich klasse. In diesem Sinne wollen wir es jetzt hier beenden für diese Woche, für diese Folge. Ein großes Shoutout geht natürlich an Jesus und dass er jetzt hier schön wieder auferstanden ist. Ihr habt es mitbekommen, kleiner Appell an die Kirche. Einfach mal überdenken, Konzept überdenken, mal ein bisschen, wenn ihr die Jugend wollt.
Einfach mal den Rat machen. Den Rat machen, so. Was ankündigen und dann schauen wir mal.
Wie nennen wir jetzt eigentlich die Folge? 7000 Quadratmeter Leinwand?
Ja, überlegen wir gleich.
Überlegen wir gleich. Gut, seht ihr dann. Ansonsten, so sieht es aus in erster Linie. Und damit würde ich sagen, habt eine schöne Woche, passt auf euch auf, hört die nächste Folge Kölner Keller, die in dieser Woche raus, ich denke mal, nach den Champions League Spielen rauskommen wird, würde ich jetzt einfach mal so in den Raum werfen. Dann haben wir das nämlich auch abgehakt, weil es war noch nie, es war gar nicht so spannend, aber es, schaut rein, Fußball, Kölner Keller. Vielen Dank fürs Zuschauen, Hören, Sehen. Bis zum nächsten Mal und tschüss und Tobias.
Gurkenwasser. Tschüss.